Ja, das. Ja, und da sind wir halt mittendrin im zweiten Teil der Big Show 740 von Sportradar 360. Wie gesagt, Amelie Stiefvater und Thomas Wagner mit zwei Teilen. Danach ganz kurz Marc Schirardelli, danach Lukas Zacher und Tom Heberlein zum Thema Ski. Und hinten raus der mehrmalige Olympiasieger Christoph Langen zum Bobfahren. Ist das eine Freude, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Servus, Amelie Stiefvater, ZDF Kanal Plus und wie ich gar nicht wusste, aber wie ich es jetzt gesehen habe, war Tigerentenclub. Hello Amelie.
Grüß dich, oder wie man sagt, grüß dich. Und ich würde sagen, die Teile sind sehr groß, die österreichischen Teile in mir. Ich freue mich.
Ja, aber wir beide mögen Passösterreicher sein. Thomas Wagner ist Herzensösterreicher. Und das zählt eigentlich mehr. Servus, lieber Thomas.
Hallo, schöne Grüße. Und das stimmt, ich bin rot-weiß-rot. Felix Thomas, Felix Austria, hallo.
Bevor wir hier begonnen haben, hat Amelie uns kurz erzählt, dem Thomas und mir, wo es sie bei der WM hintreiben wird. Ich möchte nur vielleicht ganz kurz nochmal zurückkommen auf diese Erfahrung bei der WM-Auslosung. Amelie, von unserer Seite aus hat es ausgeschaut, als ob der Fußball keine Rolle spielen würde bei dieser ganzen Geschichte. Wie war denn die Nahtoderfahrung in Washington D.C.?
Also Thomas und ich waren ja die ganze Zeit händchenhaltend unterwegs, würde ich
natürlich
sagen.
Natürlich, natürlich. Ja. Wenn Marco Büchel nicht genossen. Da ist, dann ist der Wagner gut genug. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon.
Ich habe diese Rolle genauso gerne ausgefüllt.
Und wir haben es sehr genossen. Ja, es war eine Stunde, würde ich sagen, oder anderthalb Stunden nicht Fußball, aber dann ging es schon um Fußball. Und wir haben hinter den Kulissen eigentlich nur über Fußball gesprochen. Wir durften den roten Teppich bedienen, vorab mit den wichtigsten Who-Menschen der Fußballwelt sprechen, aber auch danach. Deswegen haben wir es uns, würde ich sagen, schön gemacht. Oder, Thomas?
Definitiv. Vor allen Dingen haben wir einen guten Bereich gefunden, wo man nachher draußen auch mal ein bisschen entspannen konnte oder fast sogar den Feuermelder installiert hat. Ich sehe das übrigens nicht ganz so. Ich war von der Berichterstattung im Nachhinein, auch von den deutschen Medien, war ich schon ein bisschen verwundert, weil, wie Amelie das auch schon gesagt hat, wenn du den roten Teppich gesehen hast, wer da alles ist, da waren auch ganz viele Ex-Fußballer. Das schafft die FIFA schon, dass diese ganzen Weltmeister, und die fühlen sich dann auch, das war eine total angenehme Atmosphäre. Und wenn jetzt plötzlich hier alle mit dem Zeigefinger kommen, oh, der Infantino ist so schlimm, dann frage ich mich, wo haben diese Leute in den letzten 40 Jahren gelebt? Also Havre Lange war kein besonders guter Präsident, Militärjunta WM in Argentinien, Platter, hat man immer gesagt, das ist die Ausbruch der Korruption und jetzt wünscht man ihn sich zurück. Und wenn wir mal ehrlich sind, Infantino, der, wie ich finde, sich zu sehr angebiedert hat, das finde ich auch, und wer sagt ihm, dass er so einen Preis verleihen muss, der macht doch nur das, oder der kann da nur so mächtig sein, weil er die ganzen Vereine bedient. Paris, Real, die Bayern, sie wollen doch alle immer mehr Geld. Also macht er eine Club-WM. Und die Afrikaner geben ihm Stimmen, dass er mehr Plätze für die WM gibt. Und wir haben das Ganze ja erlebt, dieses auf der Bühne, das ein bisschen Anbiedern an Trump, das fand ich auch befremdlich, aber die Show als Gesamtes, du weißt doch, was du von den Amerikanern kriegst, und es ging auch um Fußball und die Fußballfamilie war da, deshalb können wir das nicht alles gutheißen, mache ich auch nicht, aber dieses plötzlich, um Gottes Willen, hier geht's ja gar nicht mehr um Fußball, das müssen wir boykottieren, das ist mir persönlich alles zu viel.
Das ist typisch deutsch, würde ich sagen, wobei die Show gar nicht so amerikanisch war, wie du gerade sagst, Thomas. Ich war da eher enttäuscht. Also Robbie Williams war lame auf der Bühne. Da hätte schon irgendwie noch ein bisschen mehr gehen können.
Absolut, bin ich bei dir. Wobei Robbie Williams, der lief ja so nah an dir vorbei am roten Teppich, vielleicht war der immer noch beeindruckt. Vor allen Dingen, Amelie hat ja auch mit Donald Trump gesprochen. Ich glaube, du warst eine der ganz wenigen Europäerinnen, die ihn überhaupt vom Mikrofon hatte.
Und da bist du gerade auf Klo gegangen.
und man darf sie auch, ich muss mich nochmal schminken, und man darf sie auch sagen, dass Donald Trump eigentlich auf der Bühne für seine Verhältnisse war der ja eigentlich sogar noch relativ schlagfertig und hat ja sogar den einen oder anderen Spruch gebracht, dass du gedacht hast, der wirkt ja eigentlich sogar besser als Infantino. Bei Infantino würde ich mir einfach wünschen, dass er in dieser Rolle, er hat ja auch Macht als Präsident, dass er vielleicht auch mal ein kritisches oder ein nachdenkliches Wort macht, aber das kannst du da gar nicht erwarten. Und amerikanisch fand ich am Ende, Amelie, dass die Village People mit Trump abgehottet haben. Das fand ich dann doch aber amerikanisch.
Aber die Village People 2025, wir wollen die Jugend erreichen, bin mir auch nicht so ganz sicher.
Absolut.
Ich war ein bisschen überrascht, dass da die überhaupt noch leben. Aber gut, weil YMCA ist ein Lied aus dem Jahr 1979, wo Amelie nur ein vager Gedanke ihrer späteren Eltern war. Thomas und ich natürlich schon voll im Saft gestanden sind, sportlich und überhaupt. Ja, also ich habe es nicht genossen, diese Auslosung. Jetzt haben wir, Thomas, du bist so ein Fußballpurist. Wir haben 72 Vorrundenspiele, glaube ich. Ich werde natürlich alle schauen bei Magenta und danach mein Abo kündigen. Aber
hoffentlich auch im ZDF.
Ja, selbstredend. Und im ORF, und ich weiß gar nicht, überträgt nur der ORF in Österreich oder auch Servus?
Und
ich weiß
Servus
nicht. Aber, und Servus auch, okay. Na Thomas, es ist beliebig jetzt, sorry, es ist beliebig, wenn ich 72 und wenn die 8 Gruppenbesten aufsteigen, ich weiß, das haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen, und ich freue mich, dass Österreich dabei ist, aber es ist mir deutlich zu viel, und wenn ich Stimmen höre, die sagen 64 Mannschaften, ja, dann können wir es irgendwie auch gleich lassen, oder nicht, Thomas?
Einspruch, also 48 Nationen von 207, die in der Qualifikation angetreten sind, das sind 22%. Die Leistungsdichte ist, glaube ich, beim Fußball deutlich enger, als wenn ich zum Beispiel bei der tollen Handball-WM der Damen gerade, ich habe die Spiele alle in der K.O.-Runde geguckt, aber da spielen 32 Mannschaften, glaube ich, mit, und da ist das Leistungsgefälle größer. Es geht darum, viele mitzunehmen, wenn du die Freude siehst bei den Ländern, die sich qualifiziert haben, wie Haiti, wie die Kapverden, wie Länder. Haiti ist ein so kaputtes Land, ganz, ganz schlimm, was das den Menschen bedeutet. Dann sollten wir nicht so arrogant sagen, das ist mir zu viel. Ich gebe dir in einem Argument recht, wenn du aus 48 32 machst, damit wird die Vorrunde entwertet. Und dann sage ich tatsächlich am Ende, dann mach am Ende wirklich 64 und mach dafür alle Zeiten Schluss damit. Dann hast du zwar sehr viele dabei, aber dann geht die Vorrunde, entscheidet etwas, weil die Hälfte nach der Vorrunde raus muss. Wenn du 8 Dritte dabei hast, das ist mir vom Modus her, da bin ich bei dir, das ist mir auch zu viel.
Wobei die Österreicher die schwierigste Gruppe haben, muss man auch dazu sagen.
Ja, selbstredend. Die Todesgruppe quasi.
Die Österreicher haben, ich habe mal durchgespielt, Amelie. Ich glaube, wenn ihr Zweiter werdet, und das muss ja das Ziel sein, genau, dann kriegst du direkt Spanien. Deshalb also am besten die Argentinier schlagen oder taktisch Dritter werden irgendwie. Weil mit den Spaniern hast du ja eigentlich dann das Schlimmste los, was du eigentlich haben kannst. Außerdem in der Vorrunde natürlich interessant, haben Amelie und ich auch direkt drüber gesprochen, die Rache für Gijón, Algerien gegen Österreich. Das hat natürlich auch eine besondere Brisanz.
Wobei Ralf Rangnick es ein bisschen runtergespielt hat, ne? Und gesagt hat, viel zu weit zurück und denkt keiner mehr drüber nach. Klar. Ich glaube, dass tatsächlich Österreich Argentinien schlagen kann.
Ja.
Weil ihnen so große Gegner auch liegen. Ich bin eher gespannt, wie es gegen Algerien und Jordanien laufen wird.
Ja. Ich glaube, dass Algerien, die Nordafrikaner sind echt starke Mannschaften. Ich glaube, Jordanien wird in dieser Gruppe der Letzte sein, den du auch schlagen musst, und das möglichst hoch, weil dann kommt es ja bei den Dritten oft auch aufs Torverhältnis an. Ich sehe aber die Gefahr gegen Algerien fast genauso groß, wie ich die Chance sehe, dass du Argentinien in einer Vorrunde schlagen kannst, weil bei Argentinien ist jetzt die Frage, die gewinnen einfach seit 21 jedes Turnier, aber irgendwann bist du ja auch mit der Generation mal so ein bisschen darüber. Und wenn hungrige Österreicher, die in Argentinien gute Erfahrungen gemacht haben, auf Argentinien treffen, dann könnte das auch was geben.
Und die wirklich ein Team sind, ne?
Ja, absolut.
Das passt.
Aber Amelie, wir sind ein altes Team. Und wir sind ein langsames Team.
Aber es ist die letzte Möglichkeit für die Generation.
Ja, das ist
so. Also ein Arnautovic, Gregoritsch, die werden alle, das wird alles vorbei sein danach.
Amelie, ich weiß nicht, wie oft du schon hier warst, aber eins ist ganz klar. Jens Huber ist kein Österreicher. Es gibt keinen Österreicher, der so negativ ist wie er, so fatalistisch. Und dazu trinkt er noch.
Das sind die Österreicher.
Nein, aber er trinkt.
Keiner rum und sagt, wir werden Weltmeister.
Aber er trinkt ja keinen Spritzer. Er trinkt noch immer Alkohol. Also das gibt's alles gar nicht.
Tut mir leid. Ich arbeite an mir. Tut mir leid. Apropos Österreich. Jetzt hat ganz kurz noch, Amelie. Du hast uns erzählt, also mir davor erzählt, dem Thomas auch. Wo geht's für dich los? Die Reise. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, du wirst dich nach dem Beginn eher an der Westküste aufhalten.
Ich darf das noch gar nicht offiziell erzählen.
Ah, okay, nein. Wir wissen, wir haben keine Ahnung, wo Amelie Stiefvater während der WM sein wird. Kurzer Cut hinein.
Aber
Es wird toll sein. So. Apropos Österreich und schlechte Laune. Amelie war ja für Canal Plus Begleiterin der Europa League Mannschaften. Du warst auch im wirklich sehr, sehr schönen, das Stadion ist nicht schön, aber ich finde, die Stimmung ist fantastisch normalerweise in Graz. Sturm durfte jetzt auch in Graz spielen in der Europa League, was sie in der Champions League nicht dürfen. Aber es war, und ich, Thomas, du hast diesen, wer war das nochmal, der immer vom Complete Fucking Debakel gesprochen hat. Das war irgendein Produzent, glaube ich, damals bei Sport 1. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, was Sturm Graz und was Salzburg hier abgerissen haben, mit Ausnahme dieses 2:1 gegen die Rangers. Wie weh hat das getan, Amelie, dass du diese zum Teil unterirdischen Leistungen begleiten musstest? Oder war es wieder gar nicht so schlimm, weil ich ein fatalistischer Österreicher bin?
Als ich in Graz war, war das Spiel gegen Nottingham Forest. Ah, und okay. Das war ein glanzvolles 0:0. Es war sogar ein echt gutes und spannendes Spiel. Sonst war die Saison sehr traurig. Und wenn man sich jetzt auch das Ergebnis anschaut, ich meine, die österreichischen Clubs verlieren ab 2027 ein internationales Ticket. Man muss sich Rapid Wien anschauen, die mit 0 Punkten an letzter Stelle stehen. Dann ist es schon Armutszeugnis. Salzburg sehen wir auch. Die haben die schlechteste Hinrunde seit 20 Jahren in der heimischen Liga gespielt, stehen dennoch auf Platz 1, schaffen es, damit wirklich in Führung zu gehen. Keiner kann ihn irgendwie, obwohl sie wackeln, das Wasser reichen. Deswegen ist es gerade ein Armutszeugnis für die österreichische Liga. Also es war schon eine schwierige Saison. Bis hierhin.
Ich glaube allerdings, wenn ich das so ein bisschen verfolge und aus der Erfahrung sprechen kann, weil mein Kumpel Thomas Kraus ja im letzten Jahr Co-Trainer bei Rapid Wien war und da waren sie ja im Viertelfinale der Conference League und ganz kurz davor ins Halbfinale einzuziehen. Ich glaube, Amelie, es ist so, dass wenn du international erfolgreich bist als österreichische Mannschaft, dass du in der Liga Körner einfach lässt. Und nachdem sie die ersten beiden Spiele verloren haben in der Conference League, war eigentlich klar, das wird knapp. Ich habe dann das Gefühl gehabt, dass Stöger auch immer so die zweite Reihe gebracht hat, als er noch Trainer war. Aber du hast natürlich recht, für so einen großen Club 0 Punkte in der Conference League, da wird's dir ja schwindelig, da stehen Namen vor dir. Da muss ja selbst ich ins Internet gehen. Das ist nicht grün-weiß-like.
Ja, Stöger, Einwechslungsprobleme hatte der auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber was Rapid Wien ist halt ein Verein der Extreme, ne? Also du hast diese riesen Fanbase, sensationelle Matches gehabt in der Liga und dann wieder Spiele verloren, wo du dich gefragt hast, warum verliert ihr die gerade? Und das ist halt genau dieses Auf und Ab, was den, glaube ich, schon auch zu schaffen macht.
Und ich glaube, bei Sturm, wenn ich das noch sagen darf, weil ich war ja mit Jens in Hütteldorf und habe Rapid gegen den SK Sturm mir angeschaut, was da auf den Rängen los war, das war schon imponierend. Das hätte auch deutsche Bundesliga sein können. Aber Sturm, glaube ich, hat ja auch schon einen Aderlass und vor allen Dingen Schicker Ilzer weg. Salzburg, hast du gerade beschrieben, Amelie, ist nicht mehr das Salzburg, was es vor 4, 5 Jahren war, weil ich glaube, diesen Wettbewerbsvorteil, den sie hatten, junge, talentierte Spieler zu holen, die diesen Tempofußball spielen, den gibt's nicht mehr. Und so dümpeln sie alle ein bisschen rum und wollen Meister werden. Und wenn es dann nach 2, 3 Spieltagen in der europäischen Liga ein bisschen knapp wird, dann denken sie, komm, wir schenken ab, sonst sind wir nächstes Jahr gar nicht dabei. Ich glaube, die Österreicher haben ja auch in der Vergangenheit eine Rolle gespielt in Europa. Aber wenn du jetzt sagst, dass sie ihren Platz verliert, dann muss man jetzt unterm Strich sagen, das ist halt nicht stabil. Aber guck mal in die Schweiz, da ist es genauso. Basel und Young Boys, die spielen eine ähnlich schwache Saison.
Aber Ralf Rangnick ist ja genau der auch sagt, wir müssen anfangen, Jugend aufzubauen. Ne? Er hat selber gesagt, jetzt haben wir diese alte Generation, wie sie du auch genannt hast, Jens, die dann irgendwann abtritt. Wer kommt denn danach? Er ist durch ganz Österreich gereist, hat Trainieren mit dem Teamchef-Camps organisiert, wo er wirklich mit jungen Talenten einfach mal gekickt hat und versucht, die wieder ranzuholen. Und genau das muss man tun, ne? Dass man in der Liga oder einfach auch mal in Österreich wieder Talente ausbildet. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Ja.
Ja, also es fällt einem keiner ein. Ich meine, die U17 ist im Finale gewesen der Weltmeisterschaft, fantastisch. Ich würde übrigens allen raten, ich stelle dieses Video dann in YouTube hoch, einfach die Metamorphosen des Thomas Wagner während unseres viertelstündigen Gesprächs anzuschauen. Einmal ist der Kopf im Lampenschirm, dann hat er irgendwie ein komisches Mikrofon. Schaut euch das bitte an, es ist sensationell, Thomas, was du hier bietest.
Also ich habe einfach nur das Problem, in meinem Haus wird irgendein Kabel verlegt. Da, wo ich eben saß, hatte ich kein Internet plötzlich mehr. Jetzt habe ich mich in die Küche. Und jetzt bin ich aber, weil ich sehe, wie gut ihr ausseht, jetzt war ich immer zu hoch, jetzt habe ich mir einfach einen Stuhl organisiert. Also man muss auch ein bisschen flexibel sein dazwischen. Ne?
Ich dachte, es wäre ein Emotionsausbruch gewesen gerade, mit dem Mikro extra aufgestanden.
das kennen wir nur von Markus Götz. Nur Götze kommentiert stehend. Aber das ist eine andere Sportart. Und das ist eigentlich unser Stichwort für eine ganz kurze Pause in der Big Show 740. Gleich sind wir zurück mit Amelie Stiefvater und mit Thomas Wagner.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 740. Weiter geht's. Ja, und Amelie ist jetzt am kommenden Wochenende. Die Fußball-WM ist noch ein paar Tage hin, aber Amelie, du fährst nach Gröden, um den Skiweltcup der Männer dort zu betreuen. Und du hast möglicherweise oder ziemlich sicher ein Gespräch mit Alexander Amott-Kilde, der komplett emotional in den USA zurückgekommen ist. Jetzt würde ich sagen, das ist die Comeback-Geschichte des Jahres oder doch nicht, weil da eine über 40-jährige US-Amerikanerin hier. Ja, genau. Ja, also, aber der Kilde ist eine ganz geile, also ich finde den einen so überragenden Typ. Bitte, ist das für dich die Geschichte des Jahres?
Kilde ist einfach ein Herzenstyp. Also ich begleite den Skiweltcup jetzt auch schon über 10 Jahren und der war von Anfang an, als er reinkam, immer freundlich, total motiviert, die Sprache zu lernen, spricht Deutsch fließend, was ich klasse finde, wenn du im Weltcup unterwegs bist und weißt, dass dein größter Markt Österreich ist, wohnt auch in Innsbruck und dass das den so gebeutelt hat und ich meine, die Verletzung war wirklich schlimm. Ich war vor Ort, als er gestürzt ist und man hat das Blut gesehen, wusste aber überhaupt nicht, was groß passiert ist, dachte sich, okay, mit einem Cut ist alles okay, dass er dann so viel Blut verloren hat, dass er dann noch mit der Schulter Probleme hat, dann einen Krankenhauskeim reinbekommen hat, dass ihn so weit aus der Spur getragen hat, das hätte ich nicht erwartet. Der hätte alles wieder neu erlernen müssen. Und so stark jetzt gleich wieder zurückzukommen und der ist wieder Vollgas gefahren. Ne? Also wenn man seinen Lauf angeschaut hat, der ist wieder total dabei und hat es geschafft, in seinem Kopf auch den Schalter umzulegen, weil das ist ja immer das Wichtigste, dass du dann gleich wieder auf Ski gehst. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall die Comeback-Geschichte. Ich freue mich auch sehr, wenn Cyprien Sarrazin wieder zurückkommt, weil der genauso gebeutelt war, stand jetzt wieder auf Ski. Das hat mich sehr gefreut zu sehen. Ja, doch, gehe ich mit dir. Kilde auf jeden Fall. In Gröden kann der auf jeden Fall mal ein Top-15-Ergebnis sogar schaffen.
Er hat ja, glaube ich, Thomas, und ich weiß, Skisport ist deine zweite große Leidenschaft. Nein, deine 14. große Leidenschaft. Wasserball ist, glaube ich, 9 und dann kommen noch 4 Sportarten. Aber du warst ja auch schon in Adelboden zu Gast, ja, vor gar nicht langer Zeit. Du warst in Kitzbühel, ja, zu Gast. Und der Kilde ist doch für jemanden, der sich, natürlich, du interessierst dich für jede Sportart, du bist da wirklich die Ausnahme, das meine ich jetzt ganz ernst. Aber der ist doch auch für Leute, die jetzt nicht ganz tief drin sind in der Thematik, jemand, wo ich eine empathische Verbindung herstellen kann, oder?
Definitiv. Und Amelie, du musst natürlich noch wissen, ich habe Jens die Geschichte erzählt, ich war 92 in Albertville bei Olympia und du weißt das besser als ich, wenn man auf der Piste dort arbeitet, ich war damals für das Radio der Bundeswehr da, dann darfst du ja, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, du darfst als Journalist 2 Stunden nach dem Rennen, darfst du die Strecke ja nochmal abfahren. Und meine einzige Erfahrung auf Skiern bestand bei mir, in der Nähe vom Nürburgring in der Eifel Langlauf gefahren zu sein und irgendwie so einen kleinen Berg runter gerutscht zu sein. Nein. Und ich habe mir dann Skier ausgeliehen und bin tatsächlich, habe mich aus dem Starthaus des Damen-Super-G rauskatapultiert, weil ich wollte das immer machen. Das Ganze endete, dass ich nach ungefähr 100 Meter rechts im Tiefschnee, dass mich Franzosen rausgezogen haben und alle so, ça va, ça va. Und ich bin dann zu Fuß darunter. Es war an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Okay, also das ist mein erster Eindruck vom Skiweltcup oder von Olympia. Und Kilde, um das zu sagen, ich habe das lange Interview von ihm gelesen. Und er hat ja gesagt, dass ihm in diesem Rennen, wo er sich so schwer verletzt hat, dass ihm wirklich der Saft ausgegangen ist. Er hatte das Gefühl...
Er war erkältet.
Genau. Er war erkältet und er hat gesagt, er dürfte mit der Erfahrung von heute gar nicht mehr antreten, weil er hat sich oben schon nicht fit gefühlt, aber er wollte. Und unten hat er richtig gemerkt, dass er keinen Saft mehr hatte. Und jeder Hobby-Skifahrer, glaube ich, weiß das ja auch, wenn er sich irgendwie mal einen Berg runtergequält hat. Bei der letzten Abfahrt sagt man ja oft auch, da kann auch was passieren. Und wenn das selbst bei diesen Weltklasse-Leuten so ist. Und um deine Frage zu beantworten, Jens, ich mag die Norweger eh von ihrer Art. Ich habe so das Gefühl, die haben so das Europäische, was ich von österreichischen und Schweizer Topfahrer kenne, aber auch so ein bisschen dieses keine Angst und wir sind bei den Top-Events da wie die Amerikaner und die Kanadier. Deshalb finde ich die Norweger so eine geile Mischung und wie der zurückkommt, also da kriege ich ja Gänsehaut, wenn ich die Bilder am Wochenende gesehen habe. Und ich finde eh, dass diese ganzen Comeback-Geschichten, die sind ja Wahnsinn. Ne, ihr habt's gerade.
Marcel Hirscher,
ja,
müssen wir auch drüber reden.
Ja, aber auch nach Verletzungen hier, Brignone, ne, die ja auch alles versucht fahren zu können, das ist ja Wahnsinn. Und Lindsay Vonn, jetzt mal bei allem weg, es gibt ja auch Wahnsinn, welche, die sie abhaten und so. Das ist doch sensationell, mit 41 so ein Speedrennen zu gewinnen. Ich finde die einfach toll, Punkt.
Und sie wollte eigentlich nach Olympia aufhören. Jetzt überlegt sie, dass sie vielleicht doch noch die Saison fertig fährt, weil es so viel Spaß macht. Ja. Und sie ist mit Axel und Svindal, auch einem super sympathischen Norweger, unterwegs als Head Coach.
Ja. Dann hat sie irgendwie gesagt, den hat sie irgendwie angerufen, weil sie den schon so lange kannte, ne? Und hat dann irgendwie gesagt, der könnte mir nochmal helfen. Finde ich auch toll, dass du dann irgendwie auf so Erfahrung von so Weltklasse-Athleten, die vielleicht Männer- und Frauen-Weltcup, trotzdem, dass die sie unterstützen. Top.
Ja, es ist ja gut über die gemeinsame Skifirma, die kennen sie natürlich auch lange, aber es ist fantastisch, ja. Ich habe nur ein bisschen Angst bei der Vaughn. Sie hat auch gesagt, sie will nichts riskieren, wird nicht mehr Speed trainieren, sondern wird nur die Rennen fahren und da die Trainings mitmachen. Aber sie fährt halt immer noch so riskant, dass sie halt rausfliegen könnte. Ja. Und wie schnell das geht, haben wir bei Lara Gut gesehen und Michelle Gisin sind permanent verletzt.
Der Skisport ist extrem geworden. Mehr Tote als im Motorsport sogar, ne? Also wenn wir uns die Italiener anschauen.
Ja, stimmt. Amelie, du hast unvorsichtigerweise Marcel Hirscher erwähnt.
Du hast gleich den Kopf geschüttelt.
Ja, nein, ich bin, also bitte, ich weiß. Schifrin ist auf meinem Tabernakel ganz oben, aber nicht weit dahinter kommt Marcel Hirscher, einfach weil ich faszinierend fand, wie diesen Druck, den er gehabt hat als Österreicher, dass du immer gewinnen musst und dass er das in Schladmingshof geschafft hat, was für mich der größte, also 2013, die Skiweltmeisterschaft, ist nach Franz Klammer für mich die größte Skileistung in Österreich, weil der Druck einfach unmenschlich gewesen sein muss. Aber ich glaube, der Hirscher wird sich das jetzt alles ganz genau anschauen. Und ich glaube, er wird für sich entscheiden, ich kann nicht mehr vorne reinfahren und deshalb lasse ich es. Das ist nur mein Bauchgefühl.
Du glaubst, bitte, Amelie. Na, also ich weiß, was du meinst. Ich war auch am Anfang ein bisschen irritiert und dachte mir, hui, so hinterherfahren, ne? Was macht das mit einem Ego auch, wenn du davor echt immer alles in Grund und Boden fährst und auf einmal merkst du, es geht doch nicht so gut. Aber der hat einen enormen Entwicklungsschritt gemacht, auch durch die Verletzung, den Kreuzbandriss war die erste Verletzung in seiner ganzen Karriere, in seinem ganzen Leben, ne? Das musst du auch erstmal in dem Alter schaffen. Und da wächst du ganz anders raus. Das haben wir jetzt beim Kilde gemerkt. Du kommst und bist auf einmal erwachsen, reflektierst dich nochmal ganz anders. Ich habe jetzt ein, zwei Interviews von Marcel gehört und habe mich gefreut, den weltoffen zu sehen, weil Marcel ja mal so ein bisschen ein Vertrauensproblem hatte, zurückhaltend war, aber der hat es geschafft, sich zu öffnen. Ich glaube, dass er auf jeden Fall versucht, vorne wieder reinzufahren. Und er wird erst aufgeben, wenn er es schafft, einen Podestplatz zu machen. Und das gebe ich ihm auch. Doch.
Ja, wir haben am letzten Wochenende gesehen, dass das möglich ist. Ja, wenn du in Val d'Isère eine frühe Startnummer im zweiten Durchgang gehabt hast, Riesenslalom, einen super Lauf runter und das ist immer schlechter geworden, die Bedingungen, es wäre möglich.
Okay. Schade, dass er kein Speed fährt, weil da gäbe es jetzt auch hohe Startnummern Vorteile, wenn die Sonne reinkommt. Wer war das nochmal, der Lichtensteiner, der 1972, ich weiß
es
nicht
mehr. Thomas, das bist du.
Amelie, bitte erzähl die Geschichte zu Ende. Vielleicht klingelt es dann bei mir.
Ein Lichtensteiner, der, ich glaube, bei der Abfahrt war es, eine richtig hohe Startnummer hatte. Und dadurch, dass er dann, wenn das Rennen fortschreitend ist, die Sonne hinter dem Langkofel vorkommt, die Sonneneinstrahlung die Strecke schneller wird. Und es war der Fosa Markus, aber ich weiß nicht mehr, wann es war. Es war ein Sensationssieg. Oh.
Das war später, sehr gut. Ja. Weil bei Lichtenstein klinge ich bei mir natürlich Paul Frommelt. Es klingen natürlich Andi Wenzel und Hanni Wenzel. Und danach natürlich Marco Büchel, ja, der Büchel Marco, fast eine Legende, dem ich übrigens auch gerne zuhöre. Also bei aller Kritik, die ich natürlich an ihm übe, dass er so nah bei dir steht, ich höre ihm trotzdem gerne zu, weil ich finde, man lernt durchaus was.
Aber das war auch in Gröden, ne, Amelie? Das war
ja, aber Thomas. Ja. Thomas, früher, ich glaube, es hat sich dadurch geändert, dass die Startzeit in Gröden jetzt ein bisschen verändert haben. Weil früher war es tatsächlich so, dass du in Gröden mit Nummer 20, da ist es um spätestens 11.45 Uhr losgegangen. Und ich weiß noch, mein Vater hat mich von der Schule abgeholt. Wir sind nach Hause gefahren und haben vielleicht die Nummer 4 dann erreicht schon. Und hinten raus gab es in Gröden diese Chancen, dass es dann ein kleines bisschen heller und schneller wird.
Habt ihr Samstag Schule immer in Österreich gehabt, oder?
In Österreich, also ich bin so alt, dass wir Samstag noch Schule hatten. Ja. So, ich weiß noch, Helmut Höflehner hat 1982 oder 83 in Gröden gewonnen und da habe ich in der Schule ein damals illegales Wettbüro aufgemacht und habe tatsächlich 5 Schilling damals noch auf Helmut Höflehner gesetzt und habe dann einen Gewinn von 25 Schilling gehabt.
Wahnsinn.
Es ist, glaube ich, verjährt mittlerweile. Es ist verjährt.
Ich finde es ja super, letztes Mal sind wir irgendwie mit dem Auto zurückgefahren, dann hat irgendeiner gesagt, dann ging es um die WM in war das damals in Schladming und in Haus? Die Damenrennen waren, glaube ich, in Haus, genau. Und dann habe ich einfach von hinten gesagt, ich glaube, Hartie Weirather ist Weltmeister geworden, obwohl er vorher kein Weltcuprennen gewonnen hatte oder sowas.
Falsch.
Ja gut, dann war es Leonhard Stock, der ist Olympiasieger geworden, ja. Der hat nie ein Weltcuprennen gewonnen, aber Hartie Weirather auf der Planai, war das nicht auch eine besondere Geschichte oder bin ich da jetzt gerade falsch abgebogen?
Nee, also ich kann mich noch sehr genau erinnern, weil ich bin ja schon so alt, es war große Panik, weil Österreich wenig gewonnen hatte davor, dann fährt Erwin Resch, ich glaube mit der Nummer 1 oder mit der Nummer 2 und Erwin Resch verliert seinen Stock unterwegs. Und Konradin Kathomen hieß er, der
Schweizer. Ja, Konradin Kathomen.
Konradin Kathomen, genau. Der hat dann geführt, dass der Hartie gekommen ist mit der Nummer 11. Und Hartie Weirather hat halt dann diese eine Goldmedaille für Österreich gewonnen. Bei den Frauen ist gar nichts gegangen.
Okay, dann war es das mit dem 1 wahrscheinlich, was ich im Kopf habe. Ja?
Das, okay. Damals war es extrem wichtig, dass wir Österreicher die Männerabfahrt gewinnen. David Zwilling 74, Franz Klammer 76, Sepp Walcher 78, 1980 dann Leonhard Stock, der von dir angesprochene, völlig richtig, 82 Hartie Weirather und 84 hat das dann aufgehört mit Bill Johnson in Sarajevo, wo wir gerade noch mal eine Bronzemedaille durch Jimmy Steiner gemacht haben.
Ich war bei 92 vor Ort, als Patrick Ortlieb die Fastebel war von Russi entworfen, das Gesicht in den Berg von Courchevel gewonnen hat. Also da habe ich mich dann fast das erste Mal so als Österreicher gefühlt.
Wie viele Hundertstel Sekunden war Günther Mader als Dritter hinten, Thomas?
Das war sauknapp. Ich glaube irgendwie 4 oder sowas. Kann das sein?
Der war 10 hinten, genau ein Zehntel und 5 Hundertstel Sekunden. Wer ist Zweiter geworden? Denke nach, bevor uns die Amelie erzählt.
Genau.
Amelie, ich habe nur noch diese Frage an dich. Marco Odermatt schien mir menschlich zu sein. Plötzlich.
Marco Odermatt ist menschlich. Ich habe Marco Odermatt ist er groß geworden? Vor 2-3 Jahren ist mittlerweile her. Ein Jahr begleiten dürfen für eine Doku für Red Bull. Großartig. Es war die Corona-Saison schon länger her, 2020. Ja. Oh Gott, die Zeit vergeht. Ja, 2020 war das. Und was an Marco so toll ist, ist, dass man merkt, und das merkt man aber vielen Schweizern, ich muss in Klammern, Franjo von Almen ist genau so ein Typ, Klammer zu, der so eine ehrliche Freude am Skifahren hat und der aus einem ganz bodenständigen Familienhaus kommt, der keine Berührungsängste hat mit Menschen und dementsprechend auch immer in Kontakt bleibt. Also der könnte jetzt abgehoben sein, der hat mittlerweile alles gewonnen, aber der kommt und grüßt dich und redet mit dir. Und da gibt's andere, die dann irgendwann die Bodenhaftung verlieren und das hat er nicht. Super Geschichten. Erster Weltcupsieg oder zweiter Weltcupsieg wurde danach disqualifiziert, weil er aus Versehen die Schnürsenkel in seinen Skischuhen vergessen hat, die Ersatzschnürsenkel und dadurch höher stand. Hat es aber nicht gemerkt, Müsst ihr euch vorstellen, sonst sagt man immer, man hat ja so viel Gespür beim Skifahren. Der ist so ein kleiner Raudi, also ganz, ganz toller Typ und er wird auch Gröden gewinnen. Heute beim Training hat man es gesehen, ganz klar perfekte Linie gefahren, hat da gewonnen letztes Jahr und wird anknüpfen.
Ja, weil ich dachte nämlich, dass in Val d'Isère, er ist auch schon den zweiten Riesenslalom-Durchgang in Beaver Creek nicht so souverän gefahren. Da hat er im ersten Durchgang Nummer 1 gehabt, hat er super ausgenutzt. Aber im zweiten waren, glaube ich, 23 Hundertstel auf den Finazer.
Amelie, kannst du mir gerade noch sagen, weil ich bin ja immer fasziniert, wie er das macht, das habe ich dir auch schon gesagt, ist in Gröden. Ich habe das früher immer ganz fasziniert zugehört, Chasselattwiesen. Was ist das Kriterium oder ist es das Kriterium dieses Jahr?
Boah, ich weiß es nicht, weil ich noch nicht vor Ort bin. Ich habe erst morgen dann Besichtigung, weil tatsächlich dürfen wir Journalisten ja auf die Piste. Du hast recht, Thomas, das mache ich auch jedes Mal, um zu wissen, worum es geht, worauf es drauf ankommt. Ich gehe davon aus, dass es wieder die Kamelbuckel werden. Das ist ziemlich in der Mitte der Strecke. Da hast du 3 Bodenwellen mit diesem einen Sprung, der irgendwie bis zu, ich glaube, 70 Meter weit geht. Die Chasselattwiesen, ja, hat 4 Kurven und mehrere Bodenwellen, ist auch herausfordernd. Aber dadurch, dass du diesen Steilhang zu Beginn hast, diesen 100 Meter Steilhang, wo du technisch stark sein musst und dann die Kamelbuckel, würde ich sagen Kamelbuckel, ohne dass ich die gefahren bin dieses Jahr, ne? Also
und dann
rede ich mir nochmal übermorgen.
Genau, das mache ich. Und dann hieß es doch früher immer, Kamelbuckel durchdrücken. Ne? Man darf irgendwie, man sollte nicht zu weit springen, damit man irgendwie das Tempo
sollst
nicht verliert.
Sollst du aber
nie. Ja, genau.
Sonst kriegst du wie sagt man schön, Luftpolster und dann sind wir beim Skispringen.
Genau.
Wer, Thomas, nächste Trivia-Frage. Franck Picard wäre die richtige Antwort gewesen übrigens, also Olympia 2. 1992.
Hätte ich auch nicht gewusst.
Trivia, wer war der Erste, es war ein Österreicher, Amelie weiß es vielleicht, wer war der erste Skifahrer, der den dritten Kamelbuckel, früher mal ist man da wirklich gesprungen. Und da gab es einen Österreicher, der als allererster in den 1980er Jahren diesen dritten Kamelbuckel tatsächlich übersprungen hat, mit diesen jetzt von Amelie auch angesprochenen 70 Metern.
Boah.
Seine Schwester, glaube ich, weil sie gleiche Nachname ist, das wäre jetzt verwunderlich, wenn es nicht so wäre, aber das ist gefährliches Halbwissen. Die Schwester war bei Olympia 76 dabei. Es war Uli Spies, Thomas, auf den du nicht gekommen wärst, aber Uli Spies war der Erste. Und Uli Spies war dann auch jemand, der sogar eine Skisprungschanze mal runtergefahren ist mit Alpinskiern und sich das mal angeschaut hat. Hat, glaube ich, auch vielleicht eine Abfahrt irgendwann mal gewonnen, aber mehr war es nicht. Jetzt sind wir so ins Plaudern gekommen. Ist das herrlich. Aber herrlich. Amelie muss nach Gröden. Wir wissen, was Amelie am Wochenende macht. Wir wissen aber nicht, was der große Thomas Wagner an diesem Wochenende macht. Wahrscheinlich
außer Skischauen.
Ja, außer natürlich. Skischauen. Natürlich.
Pickepacke, volles Programm, Thomas.
Ja, ich schreibe Amelie immer, wenn ich weiß, dass sie da ist. Und werde mir natürlich...
Und nicht nur, wenn du weißt, dass sie da ist. Wenn sie nicht da ist, schreibst du ja trotzdem. Oder du fragst, wo bist du eigentlich, wenn sie nicht da ist? Bitte, Thomas.
Ich bin mache am Freitagabend Amelies Herzensclub. Ich moderiere die Hertha für Sky. Dann schaue ich mir am Samstag privat meinen HSV an gegen die Eintracht. Und dann ist Urlaub. Glanzparade war gestern das letzte Mal. Tatsächlich mal ein paar Tage frei. Das gibt's ja eigentlich gar nicht.
Ist auch Weihnachten, da darf man dann nicht frei haben.
Darf man eigentlich, ne? Washington, München, Posen war letzte Woche. Jetzt ist einfach mal frei.
Gut so. Pause in der Big Show 740. Danke Amelie, danke Thomas.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
So, wie sich so ergeben hat, auch für die Big Show 740, ist jetzt ein Mann ganz kurz bei uns, der in Gröden schon gefahren ist, der natürlich einen Blick auf den Skiweltcup hat, wie wenige andere, weil er ihn fünfmal gewonnen hat, den Gesamtweltcup. Und das ist Marc Girardelli. Marc, lass uns gleich loslegen. Wir haben gerade vorhin diskutiert, was ist wichtiger in Gröden, die Kamelbuckel oder die Czaslatwiese? Was sagst du, Marc?
Ja, ganz klar, die Czaslat, die Kamelbuckel sind lange nicht mehr so, wie sie mal waren. Der Sprung ist eigentlich völlig entschärft zu dem, was in den 80er Jahren noch der Fall war. Aber es ist generell Gröden keine Abfahrt, die man auf die leichte Schulter nehmen darf. Es gibt deshalb auch immer wieder Verletzungen, vor allem von Läufern, die noch nicht so erfahren sind, weil es auch dort ein bisschen eine schlechte Sicht hat bei den Kamelbuckeln. Man kommt ziemlich schnell hin, man kennt die Abstände nicht. Wegen der Geschwindigkeit, wegen der schlechten Sicht und deshalb später, sagen wir ab 1 Uhr kommt dann die Sonne langsam vor und deshalb ist es auch in Gröden oft der Fall, weshalb hintere Nummern sehr gute Zeiten fahren, möglicherweise sogar das Rennen gewinnen können mit Startnummer 50, 60, ist es gar nicht so selten. Es gibt es sonst nirgendwo, weil eben die Sicht besser wird, die Sonne kommt raus, die Piste wird oben ein bisschen schneller durch die Sonneneinstrahlung und vor allem im technischen Bereich sieht man besser. Von daher hat Gröden eigentlich ein interessantes Profil, dass hinten das Rennen immer noch interessant wird, wo in anderen Regionen wie jetzt in Kitzbühel oder in Wengen ist es jetzt eher weniger der Fall, dass hinten wirklich noch Top-Zeiten gefahren werden.
Hast du, was du bislang von Odermatt gesehen hast in diesem Jahr, ist der im Riesentorlauf noch so dominant, wie er die letzten Jahre war? Jetzt hat er, weil der zweite Durchgang in Beaver Creek, ich sag, da war er nicht mehr viel vorne. Ist er noch so dominant oder sind die anderen wenigstens im Riesenslalom ein bisschen näher gekommen?
Du, hoffentlich sind sie ein bisschen näher gekommen, aber Raymond, er hat natürlich ein Mörderprogramm gehabt mit drei Disziplinen, hat ja von sieben Rennen, die er gestartet ist, glaube ich, hat er vier gewonnen. Mhm. Also, dass man da sagt, er hat eine Formtief, das ist also, nichts ist weiter weg wie das. Ja, und es ist erst jetzt nicht einmal Ende September, es kommen ein paar Rennen jetzt. Also ich denke, er wird wieder auf einem ähnlichen Niveau die Saison weiterfahren, wenn er nicht verletzt wird, hoffen wir es nicht, wie in den Jahren zuvor. Er ist immer noch der Mann, den es zu schlagen gibt in allen drei Disziplinen, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt. Dass er jetzt in Val d'Isère mal ein bisschen einen Hänger hatte und trotzdem Dritter geworden ist, ich denke, das darf man sogar einem Odermatt einmal zumuten, dass er einfach einmal vielleicht einen schlechten Tag hat und die anderen einen absolut Top-Tag. Und ich denke, das macht auch den Rennsport interessant, dass nicht immer dasselbe gewinnt.
Abschließend, glaubst du, dass Marcel Hirscher zurückkommt? Oder nimmt er sich jetzt so viel Zeit und sagt dann irgendwann, wisst ihr was, ich habe gesehen, es reicht nicht?
Ich bin ziemlich sicher und überzeugt davon, dass nach dieser Saison sein wirkliches Karriereende kommt. Das ist das, was ich überzeugt bin. Wie er schlussendlich kommt oder überhaupt noch kommt, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, dass er nicht mehr diese Stärke haben kann, wie er sie hatte. Er war zu lange weg. Ein Comeback bei den Männern, sieht man jetzt, ist ganz etwas anderes wie ein Comeback bei den Frauen, wie der Lindsay won. Wobei man bei der Lindsay auch sagen muss, sie kann nur in ganz bestimmten Passagen schnell fahren, wo das Tempo nicht so hoch ist und wo die Piste ein bisschen besser ist. Mhm. Weil in der zweiten Abfahrt in St. Moritz hat man gesehen, dass sie schon ein bisschen Mühe hat, wenn es Schläge hat, wenn die Piste nicht mehr so gut ist. Und da sieht man, sie weicht nach hinten aus. Ganz ein klares Zeichen, wenn Defi defensiv Skifahren. Und ich denke, sie braucht ihre Pisten nicht zu schnell, technisch gute Kurven, dann ist sie absolut top. Aber wenn es zu schnell ist und zu holprig, dann wird sie auch höher Probleme haben.
Hallo, hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
Es hängt eine ganz, ganz üble Suppe über der Chaslat-Wiese, über den Kamelbuckeln, über der Saslong, wie wir im ORF seit Jahrzehnten eingetrichtert bekommen. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir jetzt noch über den alpinen Skisport sprechen, nämlich mit Tom Heberlein vom SCD. Hi, Tom.
Servus.
Und mit Lukas Zara vom Standard. Servus, Lukas.
Servus.
Aber wenn ich darf, möchte ich gerne die Aufmerksamkeit auf die Frauen legen. Und zwar
wenig auch. Überraschend.
Naja, muss man schon machen, weil es doch ein bemerkenswertes Wochenende war in St. Moritz und dann irgendwie auch dieser Slalom in Courchevel, wo ich sage, es braucht keinen Nachtslalom, wenn 12 Zuschauer im Ziel sind, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Nachtslalom lebt davon, so wie in Schladming, sind vielleicht sogar schon zu viele Leute, aber okay, ist was anderes. Aber Tom, was ist die bessere Story? International sicherlich Lindsay won, aber ich sage, Emma Eicher gewinnt eine Abfahrt, wird in der ersten Fünfte und wird dann im Slalom, vor allen Dingen zwei Tage nach der zweiten Abfahrt, nach dem Super-G, wo sie es hingepickt hat, wird sie Dritte. Da sage ich Respekt, Respekt, das schaut mir nach Gesamtweltcup-Sieg aus, um jetzt mal den Ball extrem flach zu halten.
Ja, du, halt ihn mal so flach, dass er unter der Grasnarbe fliegt. Ja, Gesamtweltcup in diesem Jahr nein, weil dazu, finde ich, ist sie nach wie vor nicht konstant genug. Wie man ja am Sonntag beim Super-G in St. Moritz gesehen hat, ist es dann doch mal ein bisschen so Susi sorglos. Also manchmal hat sie ja so Sachen, dass sie dann irgendwie dann doch nicht ganz bei der Sache ist, hat man zumindest den Eindruck. Also viele haben an der Stelle, wo sie dann ausgeschieden ist, jetzt keine Schwierigkeiten bekommen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, für den Gesamtweltcup ist es einfach noch zu früh. Dazu musst du in mindestens zwei Disziplinen dann wirklich auch regelmäßig aufs Podium fahren und eine dritte haben, finde ich, wo du unter die ersten fünf kommst. Ansonsten hast du da, glaube ich, keine Chance. Ich meine, musst du mal gucken, Frau Schifrin führt da, glaube ich, schon wieder mit erheblichem Abstand, weil sie, glaube ich, jeden Slalom gewinnt, der diesseits und jenseits des Alpenhauptkamms stattfindet. Ja, aber ansonsten Emma Eicher, ja, wie der Felix Neureuther am Dienstag während der Übertragung gesagt hat, vor der kann man nur den Hut ziehen. Also was die da veranstaltet, das ist schon echt bemerkenswert. Vor allem hat man nicht den Eindruck, als ob sie bei der Umstellung auf die langen Latten irgendwelche Probleme hat. Ob sie bei der Umstellung auf die langen Latten irgendwelche Probleme hat, mag mit ihrem Skigefühl zusammenhängen, was ja jeder immer betont, was jeder immer unterstreicht, was jeder hervorhebt. Wie gesagt, der Andi Puhelacher ist ja nach wie vor der Meinung, dass ihr beste Disziplin der Slalom ist. Aber offensichtlich kann sie auch sehr gut Abfahrt fahren. Ja.
Lukas, bist du auch ein bisschen beeindruckt? Also gerade dieses, ja, gerade dieser Slalom hat mich dann schon beeindruckt, weil natürlich viele Leute auch rausgeflogen sind. Ja, die Lucic ist rausgeflogen, die Linsberger ist rausgeflogen, Holdener glaube ich auch, und Emma Eicher ist schon immer noch eine Kandidatin, dass sie rausfliegt und dass sie dann erste Durchgang, okay, ja. Start Nummer 10 war in Ordnung, aber zweiter Durchgang dann mit nicht mehr so toller Piste, da sage ich, okay, ich bin beeindruckt. Lukas, bist du es auch?
Ja, ich hab's. Ich bin beeindruckt von dieser Selbstverständlichkeit, mit der Michaela Schifrin dieses Slaloms gewinnt, mit haushohem Vorsprung. Es gibt 10, die aus diesen Slaloms rausholen. Beim Riesenslalom gibt es auch 10 Rennen, da sind jetzt 4 gefahren, da hat sie circa 105 Punkte aus diesen Slaloms rausholen. Beim Riesenslalom gibt es auch 10 Rennen, da sind jetzt 4 gefahren, da hat sie circa 150 Punkte. 6 sind noch, das heißt, die kriegt dann noch 300 Punkte aus diesen Riesenslaloms, und dann ist die Frage, reicht das dann schon? Dann hast du 1300 Punkte? Ja,
nein, hast schon mehr.
Mit 900 aus dem Slalom und mit 450 aus dem Riesenslalom, dann hast du 1350 Punkte. Reicht das schon für einen Gesamtweltcup? Oder braucht sie dann doch noch ein paar Super-G-Hamster-Punkte? Ich meine, das ist schon nicht schlecht, dass die Emma Eicher alles fährt. Ja, die wird noch einige Ausfälle auch dabei haben. Aber ja, also in Abfahrt und Super-G, ja, wie der Tom gesagt hat, du musst da schon wirklich die Top-Resultate einfahren, 80 Punkte. Damit lässt sich dann nicht so viel holen. Ja. Aber über die Masse, kann das schon was werden. Beeindruckend, was sie, dass ihr das völlig wurscht ist. Man fragt sie ja dann auch, wie stellst du dich um von den schnellen auf die langsamen, auf die technischen Disziplinen? Und sie sagt einfach nur, ja, was werden wir machen, außer Skifahren? Wir müssen alle wirklich anfangen, ihre Sprüche zu sammeln, damit wir dann irgendwann so eine Sprüchesammlung, wie wir es beim Kimi Räikkönen mal gehabt haben, irgendwann beisammen haben. Das wird immer besser. Das ist immer eine größere Comedy, die sie bei Interviews abliefert. Und es schaut ja so unscheinbar aus, wenn sie fährt, finde ich, bei der Emma Eicher. Und ist schon eine große Bereicherung auch für diesen Skiweltcup. Und cool, dass sie ihre Geschichte jetzt weiterschreibt, in Abwesenheit von den Brignones und Gutberamis, die es halt auch gibt. Aber hey, cool, es kommt die nächste Geschichte. Es geht eh immer weiter und das taugt man, ja.
Ich finde es vor allem halt auch bemerkenswert, wenn du sowohl die Abfahrt anschaust, als auch den zweiten Lauf im Slalom. Du hast jetzt nicht das Gefühl, als ob sie mördermäßig schnell ist, aber sie steht extrem ruhig und mittig auf dem Ski. Also das wirkt alles genauso unaufgeregt, wie sie hinterher dann ist. Also wenn sie dann jetzt nach dem Ausscheiden im Super-G mal sagt, dass sie irgendwie leicht angepisst ist, weil sie ausgeschieden ist, das ist ja schon eine emotionale Regung, die mit einem Vulkanausbruch zu vergleichen ist. Aber man darf sich da übrigens auch jetzt nicht irgendwie von ihrem öffentlichen Auftreten blenden lassen. Ich glaube, sie hat immer noch ein bisschen leichte Hemmungen, weil Deutsch ist ja nicht ihre Muttersprache, sondern es ist halt einfach nach wie vor Schwedisch. Wenn die Kamera nicht angeschaltet ist, wenn du mit ihr, sag jetzt mal, ein bisschen so Zeit hast oder so, da redet sie ganz anders. Das sind die Sätze jetzt auch nicht irgendwie, gehen jetzt auch nicht über Thomas 3 Stunden.
Thomas Bernhard verschafft, aber, meinst du, ja. Nicht mit ganz Thomas Bernhard.
Sie kommt in der Öffentlichkeit, glaube ich, ein bisschen anders rüber, als sie in Wahrheit ist. Also wenn man zum Beispiel im Instagram-Kanal folgt oder so, da sieht man dann schon, dass das ein Mädel ist, die, ich sag's jetzt mal salopp, schon auch die Sau rauslässt, die für einen Blödsinn zu haben ist, die einmal einen Scheiß baut oder was weiß ich. Also die ist, glaube ich, schon ein bisschen ein anderer Typ, als er in der Öffentlichkeit rüberkommt.
Ja. Um das Rüberkommen in der Öffentlichkeit, Lukas, von Lindsay Vonn müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie hat dann, glaube ich, geschrieben, dass ich die, als Führende im Abfahrtsweltcup St. Moritz verlasse, was not on my bingo card. Und Marc Girardelli, den habt ihr nicht gehört, der hat vorhin gerade gesagt, naja, also Lindsay Vonn braucht halt bestimmte Strecken, sie kann in bestimmten Abschnitten gut sein und sie braucht eine gute Piste. So, das hat sie gehabt, wobei mit Start Nummer 16, finde ich, am Freitag war es vielleicht nicht mehr die perfekte Piste. Müssen wir jetzt schon, Lukas, Lindsay Vonn zur Top-Favoritin für die olympische Abfahrt in Cortina, ihrer Lieblingsstrecke, küren?
Top nicht, aber Favoritin ja. Ich habe nicht mit Marc Girardelli gesprochen, aber mit Niki Schmidhofer, die die Lindsay Vonn in St. Moritz ein Wochenende lang begleitet, beobachtet und vor allem auch kommentiert hat. Die hat erkannt, dass sie ja bei diesen Flachpassagen, Gleitpassagen, wo übrigens das ÖSV-Team unfassbar schnell war, also vor allem am Freitag, wenn du dir da anschaust, ich glaube, alle Österreicherinnen haben die 10 schnellsten Zeiten bis zur zweiten Zwischenzeit, was dann danach passiert ist, ja gut, Lindsay Vonn hat halt einfach 6 Zehntel Rückstand in 1,1 Sekunden Vorsprung auf Miriam Puchner umgewandelt. Wie das geht, verstehe ich bis heute nicht. Aber ja, man hat ja auch gesehen, wie blitzsauber sie dann gefahren ist. Und jetzt komme ich zurück zu Niki Schmidhofer. Die hat gesagt, ja, im Flachen wird sie auch weiter in Zeit verlieren, aber die haben so viel Fokus gelegt in der Vorbereitung auf dieses Kurvenfahren, weil das irgendwie auch im vergangenen Winter noch nicht aus mehreren Gründen, vor allem aus Materialgründen, auch noch nicht so geklappt hat. Sie hat jetzt den Skischuh besser im Griff, ein älteres Modell fahrt sie wieder, womit sie sich einfach wohlfühlt und hat eben auch diesen super Einflüsterer Axel Swindal an ihrer Seite, hat ein unfassbar gutes Team. Schmidhofer sagt auch, das ist ihr ganz großer Vorteil. Die hat sich da ein Team zusammengestellt für ein paar Monate. Vonn hat selber gesagt auf Servus TV am Montag, du kannst das nur, das fühlt sich irgendwie an wie ein Traum und das ist ja wie im Traum quasi zusammengestellt, dieses Team, und das kannst du nur für ein paar Monate machen, weil sich das quasi dann sonst auch abnutzen würde, wenn du das auf 3-4 Jahre dann anlegst, dann ist es auch nicht mehr, hat es eben nicht mehr dieses Gefühl von etwas Speziellem an sich. Also die Kurvenfahrten hat sie extrem, da hat sie nochmal extrem gesteigert und sie holt eben die Zeit raus, die sie vielleicht in einem flachen, in einem geraden Stück verliert. Und Schmidhofer sagt auch, ja, das hat sie, so hat sie auch selber Gold damals gewonnen in St. Moritz im Super-G bei der WM, Niki Schmidhofer. Und das geht dann auch, dass du diese Zeit, die du vielleicht bei Gleitpassagen verlierst, in den Kurvenfahrten rausholst. Ob es jetzt wirklich, ja, also wer bin ich, dass ich Marc Girardelli widerspreche, dass es da andere Pisten gibt, wo es ihr nicht so aufgeht, bin ich gespannt. Und ob es in Cortina so ist, da habe ich irgendwie im Kopf, dass sie im vergangenen Winter schon im Training einmal gestürzt und dann, glaube ich, im Rennen ja auch einmal ausgerutscht. Irgendwie so, das hat dann irgendwie ganz botschert ausgeschaut, also so ganz ungeschickt fast, dass sie sich da irgendwie ganz simpel eigentlich ist sie da ausgerutscht. Weiß nicht, ob man da mit so einem guten Gefühl da reingeht, wenn das ein Jahr davor nicht so geklappt hat, aber sie wird sich das sicher gut anschauen und so gut vorbereiten, dass sie sicher mit einem guten Gefühl dann zu Olympia fährt.
Mindestens. Ich habe immer nur die schlauen Worte von Roman Stelzl im Ohr, der gesagt hat, naja, also bei der Vonn hat man immer gesehen, je schlechter die Form, desto höher das Risiko. Und deshalb hoffen wir, also hoffe ich zumindest, dass sie gut in Form ist, dass sie eben nichts riskiert, weil das wäre schon, Lukas, du wirst ja in Cortina sein. Ich habe jetzt erst wieder die Bestätigung bekommen, dass ich nicht akkreditiert sein werde. Ich werde nicht in Cortina sein, aber ich werde mir alles anschauen. Das wäre natürlich schon, ja, für die ganze olympische Geschichte wäre es großartig, wenn Lindsay Vonn fahren würde. Ich habe da eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, was Michaela Schifrin zu ihrem Super-G, da gab es ja auf Instagram dieses Reel, wo sie selbst kommentiert hat, wie sie gefahren ist, und dann sagt sie, okay,
großartig,
beim letzten Tor, there was no brain cell left, hat sie gesagt. Ja, sie war so froh, dass sie über den letzten Sprung drüber gekommen ist. Und jetzt bei dieser Hochrechnung, also ihr wisst ja, in welchem Lager ich stehe, aber Tom, ich könnte mir vorstellen, dass die Schifrin, weil sie war ja gut unterwegs und sie hat nichts riskiert, sie hat null riskiert auf dieser Fahrt und ist trotzdem, war glaube ich 8 Zehntel hinten bei der letzten Zwischenzeit, die wird sich noch in den Hintern beißen, dass sie diese 25 mickrigen Punkte nicht gemacht hat, glaube und fürchte ich, weil dafür, dass sie eben keine Gehirnzelle mehr übrig gehabt hat, war die auf einem sehr guten Weg, hier 20 Punkte zu machen. mir hat sie gut gefallen und ich war erschüttert, dass sie am letzten Tour vorbeifährt. Don't know. Was macht sie da? Ja. Was macht sie da? Mir hat sie gut gefallen und ich war erschüttert, dass sie am letzten Tour vorbeifährt. Don't know. Was macht sie da? Ja. Was macht sie da?
Ja gut, wenn sie selber sagt, sie hat keine Brain Cell left, dann glauben wir ihr das doch einfach mal. Ja. Wenn du dir diese Fahrt anschaust, ich glaube, ich habe Michaela Schifrin noch nie so vorsichtig eine Piste runterfahren sehen.
Ja doch, letztes Jahr Riesenslalom Aare. Das war furchtbar, das konnte nicht zuschauen, ja.
Ja, also, ja, ich keine Ahnung. Also es wirkte für mich ein bisschen so, als ob sie einfach mal ausprobieren wollte, ob sie sich schon wieder an solche Geschwindigkeiten rantraut. Diese Strecke in St. Moritz war jetzt ja nicht irgendwie ein Kindergeburtstag, das muss man auch mal dazu sagen. Die war schon sehr anspruchsvoll. Dann hast du natürlich auch immer da oben das Problem, dass du relativ schwierig gewisse Dinge einschätzen kannst, weil es halt nicht bewaldet ist, weil es oberhalb der Baumgrenze ist. Das ist, glaube ich, immer schon noch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, du hast ihr, glaube ich, ziemlich genau angesehen, dass das mal so eine Fahrt war. So, ich probiere es jetzt mal, wie ich mich da drauf fühle. Das hat sie einfach falsch eingeschätzt. Ich meine, letztendlich, wenn du über eine gewisse Zeit einfach nicht schnelle Disziplinen fährst, dass du dann auch ein bisschen das Gefühl für die Geschwindigkeit auf solchen Strecken verlierst. Und ich glaube, dass das ein bisschen vielleicht auch der Grund war, warum sie dann da unten ausgeschieden ist. Das ist jetzt natürlich gefährliches Halbwissen, maximale Spekulation. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie halt so sehr damit beschäftigt war, da sauber runterzukommen, dass sie dann halt einfach gewisse Dinge nicht mehr instinktiv korrigieren konnte oder einfach nicht, ja, dass sie einfach nicht mehr bereit war für so eine große Geschwindigkeit und dann da unten raus halt einfach diese letzte Passage einfach auch falsch eingeschätzt hat. Ich würde mir jetzt da keine großen Gedanken machen und ich glaube, dass ihr das letztendlich auch wurscht ist, ob sie jetzt da 25 Punkte gewonnen oder verloren hat. Ich glaube, sie wollte einfach nur mal ausprobieren, ob das wieder was für sie ist.
Pass auf, Tom, jetzt springe ich dir noch zur Seite. Und ich habe vergangenes Jahr mit Schnee im Sommer dann zum ersten Mal wieder auf den Skiern stehst und die hat schon gesagt, die ersten paar Tage, du musst die wieder voll überwinden. Du musst dich erst wieder dran gewöhnen, dass das so schnell dahin geht, wenn du da im Speedtraining mal wieder einsteigst. Also das ist auf jeden Fall so, das ist ein guter Vergleich und ein guter Punkt von dir eben, dass je mehr Zeit vergeht, glaube ich, umso größer muss diese Überwindung dann sein. Und das Zweite war, aus diesem Instagram-Video, das wirklich Bemerkenswerte war, finde ich, dass die Schifrin gesagt hat, das war mein erster 30-Meter-Sprung seit 2 Jahren oder 3 Jahren, sogar seit 2 Jahren, glaube ich. Also das ist ja, und das war halt leider eben, dass sie den noch abgetragen haben da, weil der zu weit gegangen ist bei den Vorläufern und so weiter. Da kommst du dann natürlich schon ins Nachdenken und dass sie da quasi schon die ganze Fahrt bis dorthin irgendwie auch dran gedacht hat, jetzt kommt der Sprung, jetzt kommt gleich der Sprung, jetzt kommt der Sprung, okay, oh, der Sprung ist super gegangen, cool, super, ich bin vorbei und dann, ich muss ja noch ins Ziel auch fertig fahren, da sind nochmal 2 enge Kurven und daran hat es nicht mehr gedacht. Ja. Aber ja, herrliches Video, schaut es euch noch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja.
Das ist der Aufruf zum Tag. Danke, Tom.
Hallo, hier ist Heinz Harald. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Herrschaften, ich habe einen mehrmaligen Olympiasieger, Weltmeister in der Leitung und ich freue mich sehr, dass Christoph Langen, eine Bob-Legende, danach auch Bundestrainer und ich fürchte, muss man auch sagen, eine Wok-Legende, bei uns am Start ist. Servus, Herr Langen.
Servus, hallo. Grüße Sie.
Ich möchte so anfangen. Sie waren ja ungefähr Zeitgenosse mit dem Schorsch Hackl, also gemeinsame Olympische Spiele. Der Hackl-Schorsch hat immer gegolten als einer der ganz großen Tüftler an seiner Rodel. Wie hat das bei Ihnen ausgeschaut? Waren Sie auch jemand, der viel mit dem Bob gearbeitet hat?
Ja, sehr viel. Also zu meiner Zeit gab es das zwar, das sind die Anfänger der FES, die jetzige, die eigentlich das Weltniveau bestimmt, waren die Anfänge und die waren aber damals zu meiner Zeit noch nicht so konkurrenzfähig. Also musste man sich selber schon wie so ein kleines Rennteam, also wie in der Formel 1 eigentlich. Und es war einfach früher die Unterhachinger Gang, war schon wie so ein kleines Rennteam, also wie in der Formel 1 eigentlich. Und es war einfach früher die Unterhachinger Gang, weil ich natürlich für die Spielvereinigung Unterhaching war mein Club, und in Unterhaching hat man halt viele Leute gehabt, die halt im Metallbereich, im Kunststoffbereich und gearbeitet haben. Und die haben mir alle geholfen. Also ich habe meine Bobs, alles was Aerodynamik, was Fahrwerk betrifft, haben wir alles selber entwickelt und selber gebaut.
Jetzt muss ich aber schon fragen, ich wohne ja in München. Unterhaching ist schon extrem weit weg von der nächsten Bobbahn. Wie kommt es, dass die Spielvereinigung Unterhaching da irgendwie was mit Bobfahren zu tun hat?
Ich glaube, das ist eine ältere Geschichte, und zwar über den Anton Schrobenhauser, der ja auch diese Fußballabteilung, und es war ein fanatischer Bobfahrer vor meiner Zeit. Und der hat dann diesen Club gegründet, und damals der Liebhard Fritz, der hat dann mich nach Unterhaching geholt, und dann ja, ging das los, aufstellen, und dann haben auch die Firma Hutterer, Bäumel und wie sie alle hießen, die haben dann so viel aufstellen, und dann haben auch die Firma Hutterer, Bäumel und wie sie alle hießen, die haben dann sofort Ja gesagt, und wir haben dann die ganzen Bobs dort entwickelt und gebaut.
Spannend. Jetzt stelle ich eine Frage, die haben Sie schon 100-mal beantwortet, aber Sie sind Olympiasieger im Zweier- und im Vierer-Bob geworden. Was macht mehr Spaß? Oder was ist der, ich meine, die Königsklasse ist wahrscheinlich der Vierer, aber worin liegt der Reiz vom Zweier-Bob, worin liegt der Reiz vom Vierer-Bob?
Ich habe das immer so verglichen, der Zweier-Bob ist so die Formel 1. Also alles extrem am Limit. Also das ist, da ist kein Millimeter hergeschenkt, was die Kurven betrifft, was die Aerodynamik betrifft, was auch die Platzverhältnisse in diesem Bob betrifft. Also das ist alles ganz genau, es ist komplett am Limit. Die sind alle sehr, sehr nervös. Das ist also wirklich alles auf den Punkt. Der Vierer ist so mehr das Truck Racing, ja. Das ist alles ein bisschen schwerer. Man schaut da gar nicht so sehr, ist es jetzt von der Haube aerodynamisch das Beste, sondern wie passt am besten meine Mannschaft rein? Fällt dann schon nochmal auf, dass der Vierer dann vielleicht ein bisschen breiter ist, wo es aerodynamisch schlechter ist, aber im Gesamten wieder viel besser ist. Und der Vierer lässt sich in einem gewissen Maße so ein bisschen einfacher fahren, der ist ruhiger, der liegt sicherer in der Bahn, nur ich habe weniger Spielraum für einen Fehler. Weil die 630 Kilo mit 130, 140, 150 km/h, die schieben natürlich auch an. Und ich habe vom Lenken her, habe ich dann einfach die Range, wo ich einen Fehler machen kann, ist viel kleiner wie im Zweier. Im Zweier kann ich einen Fehler nochmal ausgleichen, weil der viel kürzer ist, viel leichter ist. Und der Vierer ist halt schwerer und ich habe da nicht mehr die Möglichkeit, einen Fehler auszumerzen. Deswegen, es hat alles zwei seine Reize. Das Gewinnen ist natürlich im Vierer viel schöner, weil die komplette Mannschaft dabei ist. Also da hat man so das Mannschaftsgefüge. Im Zweier stehen dann immer zwei Leute rum, zwei freuen sich und die zwei denken sich, hoffentlich klappt es morgen auch. Und bei mir war es auf alle Fälle so, man kann nicht sagen, das ist jetzt mein absoluter Favorit und so, das ist halt, hat alles seine Reize, aber das Gewinnen ist definitiv schöner im Viererbob.
Wie geht man an, also jetzt grundsätzlich, wenn Sie zu einer neuen Bahn kommen, und Sie sind ja dann auch der deutsche Nationaltrainer gewesen, aber wenn es auch wirklich eine neue Bahn ist, wie geht man an diese Bahn heran? Gibt es da Simulationen? Muss man die einmal langsam runterfahren, wenn das überhaupt geht mit dem Bob? Aber wie erarbeitet man sich eine Bobbahn?
Also im Grunde hat man schon als Trainer oder auch dann als Pilot schon so viel Erfahrung, dass man halt diese Kurve anschaut. Man hat natürlich auch ein paar Pläne im Vorfeld, wie lang ist die Kurve, welchen Radius hat sie und so weiter und so fort. Und dann schaut man immer, wie steht die Kurve. Man muss ja immer zwei Kurven anschauen. Mhm. Weil durch die eine Kurve, die ich fahren will, da muss ich das so beeinflussen, dass ich in die nächste optimal reinkomme. Also man darf nicht die eine Kurve separat Es gibt mit Sicherheit Linien, wo ich die einzelne Kurve schneller fahren könnte, aber das wäre kontraproduktiv, weil dann in die nächste. Es gibt mit Sicherheit Linien, wo ich die einzelne Kurve schneller fahren könnte, aber das wäre kontraproduktiv, weil dann in die nächste Kurve ganz schlecht reinkommen würde. Und so geht man erstmal ganz gemütlich die Bahn runter und diskutiert, okay, wo ist der, Lenkpunkt, wo ist der Druckpunkt, wie muss ich in die Kurve reinfahren, muss ich eher von spät reinfahren oder ganz früh einfahren oder in der Mitte einfahren. Und so macht man sich erstmal so um den Plan. Und dann fährt der Pilot runter, das ist immer die spannendste Sache, ob das auch alles so funktioniert, wie man sich das dann ausgedacht hat. Und dann fängt man an zu optimieren.
Okay.
Von der Fahrlinie.
Wie gefährlich ist das Bobfahren? Jetzt, also nicht für jemanden wie Sie, der das beherrscht, oder ist es selbst für jemanden wie Sie früher dann auch manchmal noch gefährlich? Sie sagen ja, also erstens mal, ihr seid unheimlich schwer, 600 Kilo, vielleicht sogar mehr, und fahrt dann 140, 150 km, vielleicht noch mehr, ich glaube 2010 oder war das sogar später, wo es den tödlichen Unfall gab, aber wie gefährlich, vielleicht noch mehr, ich glaube 2010 oder war das sogar später, wo es den tödlichen Unfall gab, aber wie gefährlich ist das Bobfahren tatsächlich für Leute, die eben nicht perfekt sind?
Also relativ ungefährlich. Wir haben durch unsere Bobs haben wir eine sehr gute, ich sag mal, Monocoque, der relativ sicher ist. Wir arbeiten auch ständig dran, um das weiter zu verbessern. Wir hatten ja auch vor 2 Jahren einen schweren Unfall in den Altenberg. Mit dem Michael Vogt, wo der Anschieber herausgefallen ist und dann in der Bahn lag. Wir versuchen da jetzt auch immer weiter uns weiterzuentwickeln. Wir sind auch da ganz stark dran. Aber im Grunde, wenn man das so sieht, also die Abfahrten, die im Jahr gemacht werden, auf wie viel unterschiedlichen Bahnen wir fahren, unterschiedliche, ich sag mal, Pilotenqualität. Stürze ist immer schlecht, keine Frage. Sie sind auch nicht kontrollierbar. Aber wir haben generell sehr wenig Verletzungen durch einen Sturz. Also wir haben viel mehr Verletzungen wie Muskelfaserrisse und,
naja,
und.
Okay,
das sind die normale Sportverletzungen, die man halt hat. Aber durch einen Sturz haben wir eigentlich schon sehr, 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 sehr wenig Verletzungen. Hautabschürfung mal und so. Aber das, also wirklich so ein schwerer Unfall wie vor 2 Jahren, das kommt ganz, 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 ganz selten vor.
Wie sehen Sie die Zukunft des Bobsports? Jetzt in Cortina, wenn ich es richtig verstanden habe, die Bahn soll super sein, aber Olympische Winterspiele könnten ja vielleicht einen schweren Stand haben in Zukunft. Wie sehen Sie das?
Ich sehe eigentlich das relativ positiv für unsere Sportart. Wir sind gerade so ein bisschen in so einem Wandel. Wir müssen natürlich, wir Eishockey, Eiskunstlauf und. Wir fahren ja praktisch inzwischen auch in der Halle. Also es ist alles überdacht und kommt zu. Wir können unser Eis künstlich erzeugen. Wir sind erstmal von dem Klimawandel relativ unabhängig. Das ist einfach das Positive. Wir müssen unsere Kosten reduzieren. Wir müssen die Reisewege optimieren. Das sind einfach so Sachen, die wir für unsere Sportart machen müssen. Und wir müssen unseren Sport ein bisschen interessanter machen, was vielleicht auch die Wettkämpfe betrifft, um auch wieder junge Leute oder mehr junge Leute zum Bobsport zu bringen. Das ist und bleibt einfach mal die Formel 1. Okay, die Rodler sagen auch immer, sie sind die Formel 1 des Wintersports. Aber wir sind schon sehr nah an der Automobilsache dran, weil wir natürlich auch, wir haben eine aerodynamische Sache, wir haben ein Fahrwerk, wir haben unsere Reifen, das sind unsere Kufen, die ganz speziell sind. Also man kann vieles auch aus dem Motorsport zu uns rüberbringen. Und Ich glaube, da müssen wir jetzt als internationalen Verband schon ein bisschen was arbeiten, dass es insgesamt wieder attraktiver wird. Und den ganzen CO2-Ausstoß, ihr müsst so viel Eis machen, das kostet so viel Strom und, und. Wir haben vor 2 Jahren eine Berechnung gemacht und da ist es, die Bobbahnen haben einen ganz geringen CO2-Ausstoß eigentlich in dem Gesamtbereich, den wir gehabt haben, sehr, sehr gering. Sondern die Reisen waren das Größte, also Fliegen, den ganzen Transport und. Das war der größere Umweltfaktor wie jetzt diese Bobbahn. Weil wenn es sobald draußen kalt wird, brauchen wir ja fast keine Eismaschinen mehr, sondern das ist nur noch Erhalt. Und viele Bobbahnen, jetzt speziell in Deutschland, aber auch schon in Norwegen, werden ja schon mit grüner Energie versorgt, also über Wasserkraft, Windkraft, Solar, Photovoltaik und. Also die sind eigentlich schon sehr gut aufgestellt, dass wir halt jetzt, ich sag mal, umwelttechnisch können wir das vieles wieder belegen, was halt die Allgemeinheit betrifft. Ja, die brauchen so viel Energie, um das Eis zu machen, wegen die 200 Sportler, die da zum Schluss runterfahren. Also das ist für mich jetzt eigentlich kein Argument mehr, weil wir schon relativ gut aufgestellt sind, was das Umweltthema betrifft.
Das ist super, dass Sie das sagen, weil das war immer auch meine Kritik, ehrlicherweise. Wenn ich dachte, okay, es ist nicht die breite Masse, die Bob- und Rodelsport betreibt und der Aufwand da, aber wenn Sie das so erklären, dann verstehe ich es auch. Und die Reiserei ist bei jeder Sportart. Ja. Ich meine, wenn man sieht, wie Tennisspieler durch die Welt reisen, das ist ja absurd. Ja, von einem Kontinent zum anderen. Die haben zwar jetzt nicht so viel Gepäck dabei, aber trotzdem schwierig. Herr Langen, ich danke ganz. Ja, bitte, bitte.
Nochmal zurückzukommen, das ist einfach, wie gesagt, die Reisewege optimieren. Also wir können jetzt nicht von St. Moritz nach Lillehammer, von Lillehammer nach Altenberg, dann wieder irgendwie von Altenberg nach Sigulda, also quer durch die Weltgeschichte reisen, dann kurz nochmal nach Nordamerika, wieder nach Europa, wieder nach Asien, wieder nach Europa, dann wird vielleicht wieder nach Ding. Das geht halt in der Zukunft nicht mehr. Ja, oder das machen wir ja schon so. Aber wie gesagt, auch die Bahnen, die sind immer dabei, so weit, dass sie halt auch ihre Energie aus dem grünen Strom erzeugen und auch viele, also Wind, ich weiß nicht, Norwegen kommt auf Wasserkraft, in Deutschland kommt es aus Photovoltaik, Windkraft und. Also da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Man kann natürlich immer optimieren, ist ja klar. Also,
naja, ein bisschen besser
geht nicht. Endlich, aber rein umwelttechnisch und CO2-Ausstoß, dass wir halt immer groß diskutiert wird, glaube ich, sind wir schon sehr, sehr, sehr gut dabei. Mehr wie Ski Alpin oder auch das Langlauf und so, wenn die ihren Kunstschnee für ihre Langlaufleuten da machen müssen und so und da sind wir also jetzt nicht weit weg.